Eine PTBS-Diagnose ist doch immer eine PTBS-Diagnose, oder? Naja, wie ist das denn, wenn wir in andere kulturelle Kontexte schauen? Was ist, wenn wir als AsiatInnen in Deutschland aufwachsen, unsere Eltern irgendwo aus einem anderen asiatischen Land kommen? Wie ist dann das Selbstbild? Wie gehe ich mit der Diagnose um als Betroffene? Wie gehe ich damit mit meiner Familie, meinem Umfeld um? Wie geht meine Familie und mein Umfeld mit meiner Diagnose um? Haben wir Sprache? Können wir darüber sprechen? Ist es stigmatisiert? Und noch viel mehr. Über all das werden wir in dieser Folge mit meinem Gast Lisa Tiede sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Survivor Queen Podcast. Der Podcast von und für betroffene Überlebende und auch Opfer von sexualisierter Gewalt. Und mittlerweile auch allen Fachkräften und Allies und Menschen, die irgendwie drumherum da sind, die sich für Themen rund um Trauma, Traumaaufarbeitung, Traumaheilung, Nervensystem etc. interessieren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin und darf euch in dieser Folge als Host mit meinem Gast Lisa Tiede durchbegleiten. Einmal kurz vorab, Survivor Queen ist eine gemeinnützige Organisation, die euch diesen Podcast kostenlos, ohne Paywall, auf allen gängigen Podcast-Plattformen zur Verfügung stellt, weil wir der festen Überzeugung sind, Trauma, Wissen und Heilung dürfen kein Luxusgut sein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die monetären Kapazitäten habt, dass ihr uns eine Spende zukommen lasst oder vielleicht sogar eine Spendenmitgliedschaft abschließt, damit wir unsere Arbeit als Team so weitermachen können. Und damit weg vom Intro hin zu heute. Wir haben heute ein super spannendes Thema am Start und ich gebe euch einmal kurz eine Einleitung, wie wir überhaupt zu diesem Thema gekommen sind. Und die Einleitung fängt tatsächlich relativ persönlich an, denn bei mir in einer der vielen Gruppen, in denen ich bin, ist ein Aufruf gelandet zum Thema, hey, seid ihr asiatisch und habt ihr Trauma erlebt, am besten eine PTBS und wärt ihr bereit für eine Masterarbeit ein Interview zu machen? Und ich saß da und dachte, well, alle Häkchen sind gemacht. Ich glaube, hier bin ich gemeint. Und so habe ich dann Lisa kontaktiert. Wir haben geschrieben und relativ schnell dann Termin gehabt. Und plötzlich war ich Teil einer Masterarbeit, eine von vielen. Und ich fand das Thema so, so spannend. Ich lese euch einmal den sehr langen Titel vor. Wir werden ihn sicherlich noch mal runterbrechen. Die Masterarbeit ist abgegeben worden mit dem Titel PTBS bei asiatischen MigrantInnen der zweiten Generation. Eine qualitative Untersuchung kultureller Verständnisse und diagnostischer Prozesse. Und als ich das gehört habe und als ich Teil von diesem Interview war, war ich direkt, boah, Lisa, was für ein unglaublich cooles Thema. Wenn die abgegeben ist, wenn du durchgeatmet hast, wenn du selber für dich wieder eine Vogelperspektive auf das Thema hast, melde dich. Wir sprechen darüber, über deine Arbeit und deine Ergebnisse bei uns hier im Podcast. Und damit mit einer sehr langen Einleitung das Spotlight rüber zu dir, Lisa. Ich freue mich, dass du hier bist. Hi.
Hallo Mai. Ja, ich freue mich riesig über deine Einladung, aber vor allem auch, dass du eben meinen Aufruf gesehen hast damals und dich sofort gemeldet hast. Ich hatte schon ein bisschen Bammel mit so einem super spezifischen Topic, ob ich da überhaupt jemanden finden würde. Und ich habe ja letztlich dann 6 Personen interviewt, alles unglaublich spannende Persönlichkeiten. Und dass ich jetzt mit dir auch noch einmal darüber sprechen darf, ist mir eine Riesenehre.
Das freut mich voll, voll gerne. Genau, und du sagst es ja schon, es ist ja ein sehr spezifisches Thema mit einer sehr spezifischen Zielgruppe. Wie bist du aufs Thema gekommen?
Ich habe meinen Master in internationalen Entwicklung in Wien studiert und dort bin ich auch eher zufällig erstmal in ein Seminar gekommen. Da ging es um Disability und das war ja erstmal ein relativ großes Thema. Und ehrlich gesagt, ich habe meinen Stundenplan oft einfach auch so zusammengewürfelt, dass ich halt meine Punkte zusammenbekomme und dass es sich zeitlich auch gut ausgeht. Also ich habe mir gar nicht zu viel Gedanken darüber gemacht, ob das Thema Disability jetzt genau das Richtige für mich ist. Mhm. Und dort hatte ich wirklich einen unglaublich professionellen und auch herzlichen Professor, der diese Lehrveranstaltung gehalten hatte. Und da ging es dann sehr viel auch um Menschen mit Behinderung, aber auch die größeren Kontexte dahinter, also nicht nur in Deutschland oder in Österreich, sondern auch die globalen Kontexte, auch diese Zusammenhänge, dass es wahrscheinlich die größte Minderheit der Welt ist, auch mit einem steigernden Lebensalter, dass man früher oder später wahrscheinlich an körperlichen oder auch kognitiven Behinderungen erkranken wird oder diese Diagnose erhalten wird. Und dann, was für mich auch sehr, sehr spannend war, auch ein wenig die Bezüge herzustellen. Wie ist das eigentlich im Vergleich von hier zu anderen Ländern? Auch, dass zum Beispiel Behinderung zum Teil ja auch geschaffen wird. Also, dass durch Kriege zum Beispiel Menschen körperliche Behinderungen erhalten, aber zum Teil ja auch traumatisiert werden durch die Flucht, durch den Krieg selbst oder auch durch das Leben danach. Und das waren dann so spannende Zusammenhänge für mich. Es ging sehr viel auch ein bisschen durch die historische Entwicklung. Wie ist denn das alles überhaupt? Wie sind wir zu den Begriffen gekommen? Wie sind wir dazu gekommen, dass Menschen mit Behinderungen dann in der UN-Behindertenrechtskonvention überhaupt einfach mal festgehalten wurden und Rechte bekommen haben? Und es gab eben auch da dann nochmal einen besonderen Fokus auch auf psychische Erkrankungen und auf kognitive Behinderungen. Und das war für mich unglaublich spannend und es war auch sehr emotional für mich. Das war auch, falls du das jemand der Zuhörenden kennt, in Wien, der Lehrsaal in der Nähe vom alten AKH. Und dort gibt es auch den sogenannten Irrenturm oder wie es noch umgangssprachlich genannt wird. Das war eine der ersten psychiatrischen Einrichtungen in Europa. Und inzwischen, Gott sei Dank, ein Museum. Damals für die Zeit vielleicht sogar bahnbrechend, dass es überhaupt eine extra Einrichtung gibt für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aber in der Realität war das eigentlich wie ein Gefängnis. Und das waren fürchterliche Bedingungen. Unter den damaligen Wissensständen gab es ja noch ganz, ganz schlimme Behandlungsmethoden, also in Anführungszeichen Behandlung. Und das hatte mich sehr mitgenommen. Ich weiß auch, in diesem Seminar damals sind mir auch die Tränen gekommen. Es hat mich sehr mitgenommen. Und da habe ich ein unglaublich freundliches und liebevolles Umfeld erlebt. Also meine Mitstudierenden, aber eben auch der Dozent, der diese Lehrveranstaltung geführt hat, die haben mich sehr, sehr gut aufgefangen. Und da war für mich auch irgendwie klar, das ist ein Thema, was mir wichtig ist. Das ist ein Thema, wo ich vielleicht auch mehr forschen möchte. Und ich habe hier einen potenziellen Betreuer, bei dem ich mich wirklich wohlfühle und bei dem ich auch bereit bin, in ein sehr, ja, potenziell schwieriges Thema hineinzuschauen. Und in diesem Seminar selbst habe ich dann auch ein Referat gehalten über die Global Mental Health Bewegung und auch ein wenig darüber, wie die Konzepte von psychischer Erkrankung quasi globalisiert wurden. Und hier typisch, wie wir es in der internationalen Entwicklung in dem Studiengang machen, wird auch sehr machtkritisch geforscht. Also klar, es ist irgendwie auch gut, dass jetzt der Zugang und das Wissen über Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten in der ganzen Welt verbreitet werden. Aber dann gab es auch so kritische Stimmen, die sagen, wer sagt denn überhaupt, dass die Diagnose, die wie jetzt zum Beispiel die PTBS-Diagnose, die vor allem in den USA oder auch in Deutschland untersucht wurden, dass die genauso 1:1, 100% in jedem anderen Land der Welt genauso verstanden und genauso behandelt werden kann.
Ja.
Ja, und daraufhin habe ich dann meinen Betreuer darauf angesprochen, dass ich da gerne weiter forschen möchte. Also damals noch nicht Betreuer. und er hatte das dankbarerweise angenommen und auch total freundlich reagiert. Und das war der Startschuss für eine wirklich aufregende und auch schöne Masterarbeit.
Das glaube ich sofort. Und allein mit allem, was du jetzt schon nur als Hinleitung, als Einstieg erzählt hast, könnten wir jetzt, glaube ich, schon wieder komplette Stunden hier an Podcast füllen. Ne? Also so die Philosophie und das Diskutieren über Behinderung. Ist man behindert? Wird man behindert? Ne? Also da sind wir ja in einem nochmal ganz anderen Feld. Ich würde es am liebsten jetzt mit dir aufmachen. Wir machen es jetzt nicht. Wir versuchen halbwegs einen Fokus zu halten. Ich mag noch eine kleine Anekdote erzählen, die gar nicht direkt mit der PTBS zusammenhängt, die aber, finde ich, auch nochmal sehr den Punkt zeigt, den du gerade klar gemacht hast mit so mit dem Machtkritischen, mit der Deutungshoheit. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die hat, wie ich, einen vietnamesischen Hintergrund. Und die hat unter anderem eine Diagnose weiblicher Narzissmus von einer Uniklinik bekommen. Ich kenne sie schon ein Jahr in der gemeinsamen Arbeit und ich war nur, habe mich nochmal hingesetzt, ne, nochmal meine Hausaufgaben gemacht, mir die Diagnosemanuale angeguckt und habe festgestellt, was sind denn so die Leitkriterien? Leitkriterium weiblicher Narzissmus, Selbstaufgabe für andere, die Bedürfnisse anderer immer über die eigenen stellen, ganz lange die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zurückhalten, bis man irgendwann nicht mehr kann und explodiert. Dadurch entstehen dann Schuldzuweisungen und ich habe das doch alles nur für dich gemacht und Beschämungen. Ich mache mal Punkt an der Stelle, aber ich glaube, du nickst schon und ich glaube, Menschen, die uns zuhören, die selber irgendwie asiatisch sozialisiert sind, die müssen ein bisschen schmunzeln. Hä? Das ist doch normal. Ja, und genau da sind wir beim Thema Macht und Deutung. Ne? In einer kollektivistischen Gesellschaft, ich spreche jetzt mal für die vietnamesische, weil die mir sehr nahe ist, sind das Eigenschaften, die wirklich normal sind, gewünscht und gefördert werden. Und wenn wir das dann, also die Diagnose, die diese Einzelperson jetzt bekommen hat, wenn wir das dann einmal auf eine Metaebene uns schauen, bedeutet das, dass der Großteil der Menschen in Vietnam wahrscheinlich nach der Deutung, ne, ICD oder DSM, weibliche NarzisstInnen sind. Und da kriegen wir ein Problem.
Oh ja. Und es ist ja auch schon auf kleineren, auf einer ganz kleineren Ebene auch einfach, was für Gestiken normal sind, was erwartet wird, etwas, wo auch Menschen ohne Migrationshintergrund das vielleicht gut nachvollziehen können. Als ich damals meinen SchülerInnen-Austausch gemacht hatte nach Italien, da hat mich auch die Gastfamilie direkt abgeküsst als Begrüßung. Und ich habe das damals wirklich als übergriffig empfunden. Auch der Opa und die Tante irgendeines Grades. Und ich fand das ganz schlimm, dass ich da wirklich einfach feuchte Bussis aufs Gesicht gekriegt habe. Und da denke ich mir auch, dass ich das aber als übergriffig empfinde. Das ist auch einfach die Sozialisierung, die ich jetzt auch in Deutschland so erlebt habe. Da hätte man sich vielleicht die Hand geschüttelt, vielleicht noch umarmt. Hier in Wien ist ja auch ganz gängig Küsschen links und rechts, aber zum Glück nur so die Wange aneinander, damit komme ich noch zurecht. aber das sind schon die kleinen Sachen. Und wenn wir dann eben auf eine höhere Ebene kommen, auf eben Diagnose, wo man dann wirklich sehr sensibel drauf schauen muss, was ist denn überhaupt normal für diese Person? In was für einem Umfeld ist sie groß geworden? In was für einer Sozialisierung? Was für Werte gibt es da? Und ich musste die ganze Zeit nicken, weil ich mir dachte, als asiatisch gelesene Frau klingt das nach Eigenschaften, die zum Teil ja auch wirklich erwartet werden, wo man vielleicht sonst als egoistisch oder als respektlos wahrgenommen wird, wenn man sich nicht so sehr für andere einsetzen würde, für die Mitmenschen. Also es ist ein super spannendes Thema. Und für mich war auch ein wenig klar, ich möchte gerne schauen, wie es eben auch ist bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Denn es gibt schon einige Forschung, die eben sagt, in manchen Ländern können diese Diagnosen verstanden werden oder auch nicht verstanden werden. In manchen Ländern müssten sie vielleicht angepasst werden. Aber es gab sehr wenig dazu. Wie ist das denn bei Individuen, die zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind? Und auch hier könnte man eine riesige Debatte über Identität und Zugehörigkeit starten. Denn früher war ja auch ein bisschen der Gedanke, Integration bedeutet, dich anzupassen und die Werte zu übernehmen, die das Umfeld dir vorgibt. Und inzwischen sind wir auch glücklicherweise so weit anzuerkennen, dass auch eine Mehrfachzugehörigkeit möglich ist. Und ich selbst zum Beispiel bezeichne mich als chinesische Deutsche und eben Chinesisch als Zusatz, aber ich bin Deutsche, Punkt. Ich habe die Staatsbürgerschaft und ich fühle mich auch sehr deutsch. Und ich bin auch hier geboren und groß geworden. Es ist meine Muttersprache. Ich bin definitiv sehr deutsch. Und trotzdem habe ich diverse Einflüsse aus meiner Erziehung oder aus der Familie so erlebt, die ich jetzt aber auch nicht wegzaubern kann und die mich ja auch noch irgendwie beeinflussen. Ja, jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren, worauf wir jetzt weiter hinaus wollen.
Ganz wild, ich nehme den Faden gerade mal auf. Ich finde es ganz natürlich und finde es voll schön, dass du auch von dir erzählst. Ich hole unsere Zuhörenden einmal ganz kurz ab. Wir sprechen ja hier über die PTBS, ne, die posttraumatische Belastungsstörung. Wir haben im Podcast ganz, ganz, ganz viele Folgen dazu, mal mehr und mal weniger ausführlich. Deswegen gehen wir hier jetzt nicht nochmal ganz en Detail auf die Grundlage der PTBS ein, weil wir ja weiterschauen wollen mit Lisa auf die Kritik und etc. Das heißt, ich mag einfach nur einmal kurz wiederholen, für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade zum allerersten Mal eingeschaltet haben und sich fragen, ja, was? PTBS. Wir haben im Prinzip drei Leitsymptome oder drei große Cluster, wenn wir aus dem ICD-10 bzw. 11 schauen, also dem Manual, in dem alle körperlichen und psychischen Krankheiten aufgelistet sind. Wir haben auf der einen Seite sogenannte Intrusionen. Die meisten kennen das eher als Flashbacks, ne? Also dass ich quasi Erinnerungen plötzlich wieder vor Augen habe oder über andere Sinne, Gerüche oder eben auch im Albträumen. Also ich erlebe die traumatisierende Situation wieder. Wir haben den kompletten Bereich der Vermeidung. Ja, also alles, was mich potenziell triggern könnte, was potenziell schwierig ist an Thema, an Mensch, an Orten, mache ich Bögen drumherum. Und wir haben die Übererregung, den Hyperarousal. Ja, dass ein Nervensystem, diejenigen, die hier ganz oft dabei sind, die ja wissen, es gibt hier keine Folge, wo nicht einmal das Wort Nervensystem fällt, wo das Nervensystem übererregt ist, im Alarmzustand und dauerhaft auf Habacht ist. Was nochmal mit ganz vielen anderen Problemen einhergeht, über die wir auch hier so im Podcast sprechen. So, und das lassen wir einmal, würde ich sagen, außer du hast noch was zu ergänzen, Lisa, einfach als so ein grundlegendes Bild und Gefühl für euch, dass wir alle hier on the same page sind, wenn wir über PTBS sprechen. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal weiter, Lisa. Wir haben ja ganz viele, allein schon vom Titel deiner Arbeit her, haben wir ja schon ganz viel, ganz viel, wo wir reinschauen können. Vielleicht starten wir einfach mal bei dem Thema, wo wir auch gerade beide schon bei waren, mit dem Thema Identität, ne? Also du sprichst ja in deinem Titel ja schon von asiatisch. So, und dann sind wir bei der Frage, was ist eigentlich asiatisch? Wer ist asiatisch? Wer fällt denn da rein?
Ja, das ist auch schon super spannend, denn auch hier gibt es viel zu diskutieren, könnte man sagen. Lange Zeit wurde unter asiatisch eigentlich ostasiatisch verstanden, vor allem China, Vietnam und Korea. Und das ist auch das, wenn wir zum Beispiel sagen, lass uns asiatisch essen gehen, dann denkt man vielleicht an Sushi oder an ein chinesisches Restaurant, vielleicht auch vietnamesisch oder thailändisch. Aber unter asiatisch versteht jetzt niemand kirgisisch oder türkisch zum Beispiel, obwohl diese Länder auch in Asien sind. Und auch das ist ein großer Begriff, der zum Teil auch in der Wissenschaft nicht so differenziert genutzt wurde. Es gibt zum Beispiel in den USA auch sehr viel Forschung über Asians und Asian Immigrants. Und da wird dieser asiatische Begriff auch als Schirm genutzt. Und meistens, und das ist auch das, wo wir langsam zum Thema Rassismus kommen, meistens wird es damit verbunden, wie die Person aussieht. Also hat diese Person ostasiatische Features, also mandelförmige Augen, dunklere Haare, eine flachere Nase zum Beispiel, das wären dann alles Fälle, wo man sagt, okay, die ist asiatisch oder sieht asiatisch aus, weil dieser Begriff asiatisch schon so ja, in unserem Alltag eigentlich drin ist. Aber, und so habe ich das auch in meiner Arbeit genutzt, ich möchte den asiatischen Begriff als Selbstbezeichnung auch anbieten. Das heißt, eine Person, die sich als asiatisch versteht, die ist hier auch mitgemeint. Und das finde ich auch ganz spannend. In ja, den letzten Jahren gab es ja immer mal wieder neue Bewegungen um das Thema Identität und Zugehörigkeit. Und da gibt es auch eben asiatische Communities, die eben auch viel vielfältiger sind. Und dass dann eben auch indische Personen und russische Personen und eben aus Zentralasien, aus Westasien, dass diese Menschen auch alle Asiaten sind, einfach geografisch gesehen, genauso wie jeder Europäer, Europäerin ist, der einfach in diesen, quasi in diesen Linien des Kontinents lebt oder aufgewachsen ist. Und dass es unabhängig davon ist, wie man auch aussieht. Und da habe ich dann schon darauf geachtet, eine Person von den Eltern zumindest sollte in dem Kontinent Asien geboren sein. Und dann ist es aber egal, welches Land es spezifisch ist. Und hier wollte ich auch den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich damit zu identifizieren oder eben nicht. Also ob ich mich als asiatisch identifiziere, ob ich mich selbst als asiatisch bezeichne, das kann nur die Person selbst entscheiden. Und natürlich ist es bei solchen Themen immer auch schwierig, wie ich jetzt genau meine Forschungsgruppe dann eingegrenzt habe, denn natürlich ich habe nicht den Anspruch zu sagen, und bei allen asiatischen Menschen wird die PTBS so und so verhandelt. Oder das gilt für alle asiatischen Familien. Also das ist überhaupt nicht mein Wunsch. Natürlich ist der Begriff viel zu groß, als dass wir den so pauschalisieren könnten. Ich wollte aber nicht einfach genau ein Land rauspicken. Ich wollte nicht sagen, nur mit chinesischer Migrationserfahrung, nur mit vietnamesischer Migrationserfahrung, sondern habe es bewusst mal offen gehalten, um auch einfach zu schauen, wer meldet sich da überhaupt. Also das war super spannend und es sind auch nicht nur Menschen, die als ostasiatisch gelesen werden. Und fand es aber auch so wichtig, denn viele Erfahrungen sind eben auch sehr ähnlich. Und natürlich wurden unterschiedliche Rassismuserfahrungen gemacht. Denn ob ich einer gewissen Ethnie zugeschrieben werde oder einer anderen, das unterscheidet natürlich auch, wie Menschen mich behandeln, wie sie mir entgegenkommen oder auch wie mein Name ist. Und trotzdem gab es eben ganz viele Ähnlichkeiten, wo es vielleicht auch eher darum geht, dass im gesamten asiatischen Kontinent wahrscheinlich die Diagnosen, wie es sie jetzt gibt, die stammen aus dem Westen. Die stammen aus Zentraleuropa und den USA und wurden in die gesamte restliche Welt exportiert, zum Teil auch implementiert, zum Teil vielleicht auch noch nicht. Und genau hier ist dann auch einfach diese Gemeinsamkeit, dass dieses Verständnis nicht über einen längeren Prozess gewachsen ist, sondern dass es einfach irgendwie neue Konzepte sind und dadurch, dass dann die Familien migriert sind nach Deutschland oder nach Österreich, dass dann einfach ein Spannungsfeld entsteht zwischen der Heimat der Eltern und dem Umfeld, in dem die Personen groß geworden sind. Es ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend, von welchen Personen ich spreche, aber stell bitte immer eine Frage, wenn ich ein wenig den Fokus verliere.
Voll in Ordnung. Und ich glaube, da konnte man ganz gut folgen. Na, also einfach nochmal zum Wiederholen. Es geht ja, dir ging es ja auch um die zweite Generation. Das heißt, mindestens ein Elternteil ist auf dem Kontinent Asien geboren, aufgewachsen. Und die Personen, die du interviewt hast, die sind dann hier Deutschland, Österreich groß geworden, hier sozialisiert worden und befinden sich allein durch die biografische Geschichte ja irgendwie zwischen den Kulturen. Und dieses irgendwie zwischen den Kulturen hast du ja auch abgefragt. Ich meine, unser Interview ist ein bisschen her. Ich kann jetzt nicht mehr en Detail herauszaubern, was du mich gefragt hast. Das weißt du wahrscheinlich deutlich besser als ich. Aber nimm uns doch mal mit in die Interviews. Natürlich nicht personenbezogen, außer bei mir, haben wir schon abgesprochen, über mich und die Sachen, die ich so geantwortet habe, kannst du total gerne sprechen. Wahrscheinlich bin ich selber überrascht und neugierig, was da so bei mir so rausgekommen ist und wie und wo du das so einordnest. Aber genau, was waren so deine Fragen und deine Intentionen, die du da in den Interviews hattest?
Ja, also erstmal war es natürlich wichtig abzuklären, dass diese Person auch keine Symptome hat, dass sie aber eine PTBS-Diagnose hat. Ich habe auch immer noch mal gerne ein Vorgespräch geführt, um auch ein bisschen reinzuspüren, ob dieses Interview dieser Person gerade auch zumutbar ist. Und da war es mir dann auch sehr wichtig, dass ich nicht genau nachfrage, was genau hat die PTBS denn ausgelöst. Und auch das war nicht Thema meiner Interviews. Auch hier kann man eben sagen, ein Mangel an meiner Arbeit, natürlich kann man das nicht vergleichen, wenn es ein Kindheitstrauma ist oder ob das ja im Erwachsenenalter entstanden ist. Und trotzdem war eigentlich der große Fokus einmal, wie die Person selbst diese Diagnose verarbeitet, wie sie die aufnimmt und dann, wie das Umfeld die Diagnose aufnimmt oder aufgenommen hat. Und bei der eigenen Wahrnehmung, da ging es gar nicht auch direkt darum, was mir die Person sagt. Ich habe schon gefragt, ist es eigentlich eine Entlastung oder ist es eine Belastung, diese Diagnose zu haben? Und da kamen auch oft die Antworten, eigentlich beides. Also irgendwie ist es belastend, mit einer Diagnose diagnostiziert zu werden und zu wissen, okay, ich hab's, ich bin krank. Und andererseits auch entlastend zu wissen, das ist nicht mein Charakter, sondern da ist wirklich was Schlimmes passiert und deswegen reagiert mein Körper jetzt so. Und es ermöglicht dann ja auch den Zugang zu Ressourcen. Danach kann man sich auch eine Therapie suchen oder mit Medikamenten gegen gewisse Symptome handeln. Also das war ein ganz wichtiger Punkt, aber nicht nur, was sie mir antworten, sondern auch, welche Wörter sie benutzen. Also spreche ich von, ja, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen oder sage ich, ja, ich bin ein bisschen gaga gewesen. Und glücklicherweise waren das auch alles Interviews, die waren sehr locker. Also wir konnten da wirklich schön und menschlich miteinander sprechen, dass ich auch das Gefühl hatte, relativ ehrliche Einblicke zu bekommen. Und da war es dann eben schon auch super spannend, was für Wörter werden eigentlich genutzt oder auch wie wird über andere gesprochen. Wenn ich dann, wenn eine Person erzählt, dass sie zum Beispiel in einer Psychiatrie war und festgestellt hat, so, Hilfe, wo bin ich hier? Ich bin doch nicht verrückt. Und auch da erfahre ich sehr viel über das, wie man gelernt hat oder was man vielleicht denkt über psychiatrische Anstalten, über psychische Erkrankungen generell, über diese Behandlungsmethoden. Also das war dann wirklich sehr, sehr spannend, auch ein bisschen zu erfahren, wie die Person selbst zu dem gesamten Konzept und dann auch zu der eigenen Diagnose steht.
Und magst du uns ein paar Ergebnisse, ein paar Insights mitgeben? Ich meine, stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber deine Arbeit ist ja öffentlich einsehbar. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Wer jetzt irgendwie schon während wir sprechen oder am Ende unseres Gesprächs denkt, boah, das war jetzt aber irgendwie nur so ein Trailer, ne? Ich will den ganzen Rest. Es lohnt sich. Also ich habe es leider noch nicht geschafft, sie komplett durchzulesen, aber ich habe schon rübergescrollt und bin immer mal hängen geblieben an Kapiteln, wo ich dachte, oh, wie spannend. Also Wer näher reinschauen mag, große Einladung, auf den Link klicken, Lisas Arbeit, könnt ihr euch reinziehen. Deswegen gehen wir auch, und ihr merkt schon auch beim Zuhören, wir gehen jetzt nicht komplett ins wissenschaftliche Reinnörden rein. Ja, wir könnten natürlich noch viel mehr über den Aufbau der Arbeit und die Methodik und Methodenkritik und so weiter sprechen. Aber wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir euch, die hier zuhören, gerne Inhalte mitgeben wollen. Und die, die Wissenschaftsnerds sind, die lesen dann eh nochmal die Arbeit und gucken da genauer rein. Na, deswegen so die Frage an dich, Lisa, was sind so Insights, die du da jetzt rausgenommen hast als spannend, entweder für dich persönlich oder auch als Ergebnisse deiner Arbeit? Also du hast ja gesagt, wie haben denn die Betroffenen oder deine Interviewpartner in das aufgenommen? Wie haben Sie denn über die Diagnose gesprochen oder auch Ihr Umfeld?
Also ich fand es besonders spannend, über das Umfeld zu sprechen, weil hier die Lebensrealitäten zum Teil ganz, ganz unterschiedlich waren und trotzdem habe ich doch relativ viele Parallelen erlebt. Mhm. Und da ging es vor allem sehr viel darum, hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Und wenn ja, wie war das? Und viele haben mir rückgemeldet, sie haben gar nicht mit den Eltern drüber gesprochen. Und andere haben auch gesagt, ja, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen abgemildert. Ich habe gesagt, ich habe eine Depressionskrankheit oder ich habe eine Erkrankung. Und hier konnte ich auch gut nochmal ein bisschen nachfragen, warum hast du es nicht erzählt oder warum hast du vielleicht nur ein wenig erzählt? Und da war dann meistens manchmal ein wenig die sprachliche Barriere, aber meistens vor allem auch eine Verständnisbarriere. Also dass einfach das Konzept PTBS so einfach nicht existiert und nicht funktioniert. Und ich meine, bei uns in Deutschland würde ich jetzt sagen, ist die Erkrankung soweit gut bekannt, wird aber leider trotzdem noch oft irgendwie als Kriegskrankheit abgetan. Also manche Leute urteilen vielleicht darüber, ist das Geschehene wirklich so schlimm, dass man deswegen eine PTBS entwickelt. Aber es gibt dann leider doch auch Personen und auch zum Teil eben mit migrierten Familien, die mit dem Konzept eigentlich gar nichts anfangen können. Und die dann zum Teil auch sagen, aber in diesem Land, in das wir jetzt gekommen sind, geht es uns doch viel besser als in der Heimat. Und dann wird da ein wenig abgesprochen, wie kannst du denn überhaupt krank sein, wenn wir so viel für dich getan haben, unsere Heimat verlassen haben und jetzt ein gutes Leben führen. Hier ist es doch gut. Und da kommt dann so ein Twist rein, der vielleicht auch nochmal ganz anders ist zu Menschen ohne eine Migrationsgeschichte. Denn ich bin mir auch ganz sicher, es gibt viele Menschen leider, die auch hier mit ihren Eltern oder mit Familienangehörigen vielleicht nicht gut über Diagnosen und Erkrankungen sprechen können. Und da kommt dann eben doch noch eine zweite Dimension hinzu durch die Migrationserfahrung und dadurch, dass die Eltern eigentlich immer die Heimat verlassen haben mit dem Wunsch, ein besseres Leben zu führen, mehr Geld zu haben, ein sichereres Lebensumfeld zu haben. Ich hatte eben auch eine Interviewperson, die mir auch erzählt hatte, dass zum Beispiel ihre Cousinen, Cousins in Vietnam zum Teil auch das Konzept von Depression schon kennen und dass das wohl auch schon angekommen ist dort. Und das ist aber ein Trend, der erst in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten passiert ist, den aber die Elterngeneration selbst nicht miterlebt hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann die Elterngeneration migriert ist, ungefähr in den 90ern. Und die haben quasi den Wissensstand und die Werte aus der Zeit, aus der sie die Heimat verlassen haben, die haben sie mitgenommen in das neue Land und in dem Fall wahrscheinlich Deutschland. Und dann sind sie in Deutschland und alles ist irgendwie anders. Also die Sprache ist anders, auch das Schulsystem funktioniert anders. Es gibt andere soziale Regeln und vielleicht auch andere Sachen, die der Arzt einem sagt. Denn auch das, ich weiß es ja nur davon, dass ich jetzt in Österreich lebe. Es gibt Medikamente, da sagen sie mir, das gibt's in Österreich nicht, das wird nur in Deutschland vertrieben. Und dabei ist es ja EU und gleiche Sprache und so weiter. Aber ich musste feststellen, dass ich manche Medikamente nicht bekommen habe, zum Beispiel. Und da ist es dann natürlich nochmal eine viel, viel größere Dimension, mit zu einer anderen Zeit und in einen anderen Kontinent zu reisen. Und dann sind auf einmal die Medikamente anders, die Diagnosen auf dem Papier vielleicht auch anders, aber es wurde nicht so ganz hinterfragt, sondern dann ist es halt hier anders. Und da entsteht so ein gewisser abgeschotteter Raum von eben vor allem migrierten Familien, die die aktuellen Veränderungen aus dem Heimatland so nicht miterleben, weil sie nicht dort sind, aber auch gleichzeitig in dem Ankunftsland auch nicht bei allen Trends und allen Veränderungen sofort automatisch überall mit dabei sind. Und das war dann eben ein ganz, ganz spannendes Thema, weil viele, viele Personen von meinen Interviews einfach berichtet haben, dass es sehr schwierig ist, mit den Eltern darüber zu sprechen oder es zum Teil auch bewusst vermieden wurde aus Angst oder aus Sorge, dass die Familie einen verstoßen könnte, dass die Familie sich dafür schämen würde, dass die Familie das verstecken und verheimlichen möchte und dass es dann sowieso gar nicht erzählt wurde. Es gab eine Person von allen Befragten, die aber auch berichtet hat, dass sich die Beziehung dadurch mit den Eltern ein wenig verbessert hat, dass es sie ein wenig zusammengeschweißt hat, durch eine schwierige Zeit gemeinsam hindurchzugehen und sich da gut auszutauschen. Also auch da sieht man, es kann nicht alles pauschalisiert werden. Und es gibt vielleicht auch jetzt Zuhörende ohne Migrationserfahrung, die auch trotzdem bei vielen Dingen vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dennoch ist im Großen und Ganzen diese Tendenz dazu, dass die PTBS-Diagnose so einfach nicht für alle Elterngenerationen verständlich ist. Vor allem nicht für die, die sowieso schon mit sprachlichen und kulturellen Hürden nicht alles so gut vielleicht verstehen können.
Ja. Voll. Und was du gerade beschrieben hast, hat bei mir gerade auch nochmal so ein Bild aufgemacht, so dieses, boah, ja, stimmt, ne, die Elterngeneration, die lebt ja quasi in so einer Konserve, ne? Also jetzt gerade mein Beispiel, meine Eltern sind Anfang der 90er nach Deutschland gekommen, waren vorher noch in Tschechien, also so seit Mitte, Ende der 80er eigentlich nicht mehr in ihrem Heimatland gewesen, ne? Also natürlich zu Besuch und so, aber das ist für sie, die haben halt das aus der Zeit mitgenommen und sind in Deutschland natürlich nicht in dem Tempo mitgewachsen, in dem der Rest der Family und ihrer Friends in Vietnam mitgewachsen sind an Kultur, weil sie natürlich hier in Deutschland mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Neue Sprache lernen, Existenz aufbauen, Kinder in einem fremden Land großziehen, die ja einfach sich ganz anders entwickelt haben und ich sag mal auch ihr Weltbild, das ja über die Muttersprache ja stark abgebildet ist, einfach, und hier muss man es ganz klar sagen, in Anführungsstrichen veraltet ist, beziehungsweise veraltet finde ich so eine Wertung. Ich finde, bei mir ist gerade so ein Bild von so einer Konserve aufgetaucht, ne, dass sie quasi so eine konservierte Version der vietnamesischen Kultur der 80er und 90er in sich tragen. Und dabei gibt es die einfach nicht mehr. Also die gibt es, so wie sie auf die Welt schauen, die gibt es halt in Vietnam nicht mehr, weil die einfach 30, 35 Jahre weitergegangen sind, aber eben ohne meine Eltern. Und es gibt so eine ganz kleine Story, die mich bis heute wirklich zum Lachen bringt, wo ich das immer wieder merke am Thema Sprache und Worte. Meine Schwester und ich sprechen ja alle Vietnamesisch, aber eben nur das, was unsere Eltern uns beigebracht haben. Das heißt, wir sprechen ein Vietnamesisch aus den 80ern und 90ern und benutzen dann Worte. Und beim letzten Besuch bei der Family in Vietnam wollte meine Schwester halt weißes Wasser, ne? Also was wir hier Trinkwasser nennen würden. Oder in Deutschland würde man sich Leitungswasser holen. So, ja, ich hätte gern einfach nur Wasser. Und die haben einen angeguckt, weil wir so ein altes Wort genutzt haben, das quasi heute nicht mehr benutzt wird. Und das würde übersetzt sowas, ich möchte bitte das letzte ranzige Wasser da hinten aus diesem Rohr, bitte. Und die waren so, sicher, dass du das möchtest? Wir haben auch gutes Wasser. Und das ist so ein Ding von, ah ja, krass. So, unsere Eltern leben in der Konserve und wir irgendwie in Teilen mit. Und umso mehr ist klar, dass da eine Sprache fehlt, ne? Also nicht nur, dass vielleicht auch grundsätzlich eine Sprachbarriere da ist, weil die Eltern nicht gut genug Deutsch sprechen und man selber nicht gut genug die Sprache der Eltern spricht, aber dann innerhalb dieser Konserve auch noch das Konzept für psychische Erkrankungen und hier speziell PTBS fehlt. Ja, und dann bestellt man halt das letzte filthy Wasser da hinten aus dem Rohr, das niemand mehr angeguckt hat seit 30 Jahren.
Ja, urspannend. Es ist auch, also es ist schön, dass es auch so, so lustig sein darf. Weil es ist ja auch, was die Identität angibt oder das angeht oder das Selbstverständnis. Ich habe das zwar nicht explizit mitgefragt, also schon auch, wie verstehst du dich als Deutsch oder als Nicht-Deutsch, aber an sich ging es ja eher um die Wahrnehmung der PTBS in diesem Spannungsfeld. Aber auch da ist es ja ganz spannend, weil meine Mama zum Beispiel kommt aus China und sie versteht sich als Chinesin. Punkt. Dabei, immer wenn wir zu Besuch sind, versteht sie überhaupt nicht, was gerade passiert, weil sich alles so krass verändert hat. Und sie sagt auch, das gefällt ihr gar nicht und die Stadt ist viel zu groß und viel zu laut. Aber das ändert ja nichts an ihrer Identität. Und die zweite Generation hat dabei viel, viel schwierigere Probleme, viel mehr Probleme zu sagen, okay, ich reise in das Heimatland meiner Eltern und fühle mich dort fremd, aber in dem Land, in dem ich groß werde, fühle ich mich auch nicht 100% angenommen von der Gesellschaft. Und auch das ist oft ein Problem, was die Elterngeneration gar nicht nachvollziehen kann. Also sie versteht die Frage nicht, naja, wenn du hier geboren bist, bist du Deutsche, fertig, zum Beispiel. Also auch da sind dann Themen, wo es sich auch wirklich lohnt zu unterscheiden, ob es jetzt um die migrierte Person selbst geht oder dann doch einfach um die nachfolgende, um die Kindergeneration oder auch vielleicht andere Personen, die in dem Umfeld sozialisiert worden sind.
Ja, voll. Und da sind wir einfach auch, ja, ich sag mal, genau bei Story of Our Life, ne? Also in Deutschland sind wir irgendwie die AsiatInnen, ne? Die Chinesin, die Vietnamesin und in Vietnam sind wir halt die Deutschen. Ne? Also ja, habe ich auf jeden Fall Anfang meiner 20er sehr, sehr viel mit gestruggelt, so, ja, wer bin ich denn, ne? Wenn du überall Othering erfährst, ne? Überall bist du die andere und denkst so, hä? Aber wo denn dann? Und da finde ich es so schön, und da kommen wir jetzt vom Thema ab, aber ich mache den Punkt gerade noch, Communities zu finden, wo man eben nicht anders ist, ne, sondern wo eben andere die gleiche oder eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und jetzt zum Beispiel beim Thema Identität, Migration ist da, also in der Gruppe habe ich auch deinen Aufruf gelesen, ne, in der Deutsch-Asiatinnen-Gruppe, da haben wir eine große Telegram-Gruppe mit mehreren hundert Menschen mittlerweile, wo einfach klar ist, okay, diese Menschen, wenn ich jetzt im Alltag irgendwo eine Mikroaggression erlebe, ne, anti-asiatischen Rassismus und so weiter, dann kann ich das da teilen und werde da verstanden und kriege ganz viel Mitgefühl oder auch Strategien, wie man damit umgehen kann. Versus in meinem, also tatsächlich bei mir zum Beispiel, in meinem hauptsächlich weißen Freundeskreis, kriege ich vielleicht erstmal irritierte Blicke, selbst wenn Menschen aufgeklärt sind und offen sind und da sein wollen, braucht es erstmal sehr, sehr viel Anlauf, überhaupt zu erklären, wo da eigentlich gerade das Problem ist oder warum ich da gerade Schwierigkeiten mit habe. Ne? Oder jetzt mache ich noch einen Punkt zum Thema Trauma. So, ne? Also eine Peer Group zu finden, eine Selbsthilfegruppe oder wie bei uns die Survivor Queen Community, unseren traumasensiblen Adventskalender im Dezember. Ne? Also Orte zu finden, wo man nicht komisch und nicht die anderen Aliens sind, sondern wo alle zusammen mit einem Alien sind. Und das macht was und das brauchen unsere Nervensysteme, so das Gefühl von Zugehörigkeit.
Ja, sehr schön. Und ich kann damit schon auch noch einen Übergang machen zu meiner Arbeit. Ja,
danke.
Denn eins der großen Kernergebnisse war auch, dass wie man zur PTBS-Diagnose steht und wie man die selbst mit sich ausmacht, dass das kein feststehendes Ergebnis ist. Dass man sagt, okay, ich habe eine Diagnose und ich gehe damit so und so und so um. Sondern es ist ein Aushandlungsgegenstand, der sich je nach Umfeld auch anpasst. Das heißt, wenn man dann in der Familie ist, wo man vielleicht auch ein wenig mit Scham konfrontiert wird. Und auch um das nochmal in den Hintergrund einzuordnen, in manchen Kulturen, in manchen Familien wird das auch ganz oft so gesehen, dass das Kind quasi als Erweiterung der Eltern gesehen wird. Also dass eine Familie quasi ein großes Ganzes ist und nicht aus vielen einzelnen Individuen besteht, sondern alle irgendwie zusammengehören. Und wenn das Kind jetzt aber eine Diagnose hat, dann ist das quasi für die ganze Familie, dass sie jetzt krank ist, dass die irgendwie Angst haben, vielleicht ihre soziale Stellung zu verlieren oder auch, dass die Familie Angst hat, dass es auf sie zurückzuführen ist, was es vielleicht manchmal sogar wirklich ist, aber nicht immer, dass dann die Familie Angst hat, ja, alle anderen denken jetzt, wir haben unser Kind nicht gut behandelt, wir haben ihm nicht gegeben, was es braucht. Und dass da oft auch eine gewisse Scham vorhanden ist oder auch ein Unwissen. Also es setzt sich meist aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und dass dort die Personen, die ich befragt habe, eben auch ganz eigene Herangehensweisen haben. Manche sagen, ich kann mit meiner Familie drüber reden, aber ich nenne es Depressionskrankheit, weil ich damit vielleicht, weil das vielleicht besser verstanden wird, weil das Konzept einer Depression vielleicht schon verstanden wird. Und andere sagen, es macht keinen Sinn mit meinen Eltern, ich werde es einfach verheimlichen, ich werde gar nicht darüber sprechen. Und die Anschauung, also wie die PTBS-Diagnose aber auch selbst wahrgenommen wird, ändert sich aber auch in anderen Kontexten. Also vor allem im medizinischen Kontext habe ich erlebt, dass die Personen es meist im ersten Moment sehr belastend empfunden haben, dass diese Diagnose real ist, dass diese Beschwerden, die man vielleicht irgendwie klein geredet hat, wo man das immer irgendwie vor sich weggeschoben hat, dass die wirklich da sind. Und in der zweiten Instanz haben die Personen es aber meistens als befreiend erlebt, dass sie jetzt endlich handeln können, dass sie eben eine passende Therapie suchen können, dass sie sich mit Peers darüber austauschen können und dass sie aber auch in gewissermaßen eine Anerkennung für ihr Leiden bekommen. Denn die Krankheit zu verheimlichen, also die Diagnose zu verheimlichen, ist das eine, aber auch die Symptome und die Dinge, die einen belasten, dass man so tun müsste, als wäre das alles gar nicht so, das ist ja auch nochmal eine andere Dimension, in der man sich selbst das gar nicht eingesteht und es nicht auch, sich nicht selbst erlaubt, krank zu sein oder einfach zu leiden und Schwierigkeiten zu haben, was auch normal und vollkommen in Ordnung ist. Und das ist eben auch ein Aushandlungsprozess, der immer mal in die eine oder in die andere Richtung geht, der kann sich mit der Zeit ändern und der kann sich auch mit dem Umfeld ändern. Und ich fand es ganz spannend, ich hatte mal mit Freunden über das Ergebnis gesprochen und dann hatte mich ein Studienfreund gefragt, also bedeutet das, in der Familie wird die Diagnose immer stigmatisiert und außerhalb der Familie wird sie immer anerkannt. Und ich meinte, das klingt schon auf den ersten Moment so. Und irgendwie ja, aber insofern, dass die Familie, die migriert ist, in ein System migriert ist, das sie aber so nicht richtig aufgenommen hat, das ihnen so nicht verständlich gemacht wurde. Und da gibt es glücklicherweise auch Angebote, beispielsweise in Berlin, in der Charité, da gibt es auch viele mehrsprachige Angebote. Und da kann es auch wirklich ein Segen sein, wenn ein Arzt auf der Muttersprache die Dinge nochmal erklärt. Und hier geht es nicht nur um das Sprachliche. Ich kann auch in ChatGPT reintippen und sagen, übersetz mir das. Sondern es geht auch darum, das kulturell zu verstehen. Und hier ist es so unglaublich wichtig, dass man auch kultursensibel arbeitet und das Ganze auch versteht und annimmt. Und da ist auch ganz spannend, es gibt wohl auch viele Personen, die bei den Eltern psychische Erkrankungen oder psychische Leiden vermuten, die sich aber auch die Eltern nicht eingestehen können oder wollen. Mhm. Und da ist auch wieder so eine sprachliche und kulturelle Barriere. Wie wird denn über Leiden gesprochen und wie nehme ich das auf? Und es gibt vielleicht auch Personen, die sagen, ich bin so müde. Und die Müdigkeit ist aber vielleicht eigentlich eine chronische Erschöpfung oder eine innere Leere, die aber anders nicht ausgedrückt werden kann. Und dass es je nach Sprache und je nach Kulturkreis vielleicht wird das auch so verstanden. Also das Wort Erschöpfung, wer sagt, dass das mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat und Müdigkeit einfach nur eine körperliche Müdigkeit oder so bedeutet? Also ja, das kommt natürlich auch immer ganz drauf an, mit wem man spricht und in welchem Kontext man spricht. Und hier gibt es eben diesen Aushandlungsgegenstand und diese Umfelder, die unglaublich vielfältig sind. Und ich habe aber, und da bin ich unglaublich dankbar, mit so vielen Menschen gesprochen, die da auch sehr reflektiert sind, die da sehr viel über sich und über ihre Familie schon nachgedacht und erzählt haben. Und ich hoffe auch sehr, dass es eben auch Menschen vielleicht ein paar Einblicke gibt, die die das so vielleicht noch nicht gesehen haben, die sich so damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben.
Glaube ich, auf jeden Fall. Du hast halt auch einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Komponenten. Ne? Also ich könnte schon wieder überall rein. Ich versuche mal eine davon gerade aufzugreifen, nämlich genau dieses Kultursensible. Ne? Du sprachst ja auch vorhin davon, Diagnose bedeutet ja auch erstmal Zugang zu Ressourcen. Ne? Weil ohne Diagnose, zumindest in Deutschland, kriegt man keine Therapie von der Krankenkasse bezahlt. Ne? Also du brauchst diesen Diagnoseschlüssel, den Code, okay, da hat jetzt jemand eine PTBS, eine Depression, whatever, um überhaupt Therapie bezahlt zu bekommen. So, das ist ja erstmal was Cooles. Und dann sind wir bei der Frage, passt die Therapie überhaupt zu mir? Wenn wir bei dem Thema kultursensibel sind. Und das ist was, was ich gerade vermehrt erlebe und wo ich ehrlich gesagt auch immer mal überlege, ob ich als vietnamesischstämmige Traumatherapeutin da mal ein bisschen mehr Aufklärungs- und Arbeit und Wissen dazu in die Welt tragen kann und möchte. Das steht aber irgendwo auf meiner Maybe-One-Day-Liste. Aber was ich sagen möchte, ich erlebe immer mehr, dass Menschen, gerade aus dem in Anführungsstrichen asiatischen Umfeld, erleben, dass sie sich gar nicht so wohl und so gesehen fühlen bei weißen TherapeutInnen, die nicht sich weiter mit Kultur beschäftigt haben. Ne, dass bei mir immer mehr Menschen landen, die ganz bewusst mich als Therapeutin, als Coach, als Beraterin sich ausgewählt haben, weil sie sagen, ich glaube, ohne dass ich jetzt viel von dir weiß, dass du mich deutlich besser verstehen wirst und dass ich mir 10 bis 20 Minuten Education für dich ersparen kann. Na, also, dass wirklich Menschen bei mir sitzen und sagen, also gerade die ersten Stunden irgendwie so, boah, das ist so krass, dass ich das jetzt einfach nur erzählen kann, frei von der Leber, und du mich verstehst und du nickst und du sagst, ja, ja, klar, das ist jetzt, ja, ne, ist Teil der Kultur, das ist jetzt doof. Und wo vorher teilweise mehrere weiße TherapeutInnen erstmal, ja, aber wo ist denn das Problem? Ja, brechen sie doch einfach den Kontakt zu ihrer Familie ab? So, ja, und da sind wir bei einem anderen Thema. Ne? Sprechen wir heute über Diagnostik, aber ich mag noch das Thema, was ja damit zusammenhängt, reinbringen. Diagnostik und auf der anderen Seite die Therapie. Auch die Therapie und die Therapieausbildungen, Fortbildungen, auch die sind unglaublich weiß geprägt. Ne? Da sind wir wieder beim Thema machtkritisch. Der Großteil meiner TherapeutInnen war weiß und auch die, die nicht weiß waren, haben eher weiße Inhalte vermittelt. Und das ist keine Kritik im Sinne von, oh Gott, weiß ist ganz schlimm, aber da ist ein Ding von, auch ich habe gelernt, in meiner Traumatherapieausbildung habe ich einen weißen Blickwinkel auf, wie geht man an Probleme ran. Und nur weil ich als Privatperson noch einen Blick auf vietnamesische und auf kollektivistische Kulturen habe, ist mir klar, am Moment ein Kontaktabbruch innerhalb einer kollektivistischen Kultur hat ganz andere Folgen und hängt ganz anders mit uns als Person und unserer Identität zusammen, als bei einem Menschen, der in einer individualistischen Kultur komplett nur dort aufgewachsen ist und gelernt hat, ja, ich bin eine eigenständige Person, ich habe eine eigene Identität, ich habe ein eigenes Leben. Wenn die anderen doof sind, breche ich den Kontakt ab, ich brauche keine Familie und so weiter. Aber es ist einfach was ganz, ganz anderes. Und dann zu sehen, ah ja, krass, und damit sind auch die Lösungsansätze, die TherapeutInnen reinbringen und die sie für selbstverständlich, na, das ist die Lösung, brechen sie doch den Kontakt ab. Und wenn sie das nicht machen wollen, naja, dann ist meine Klientin leider therapieresistent. Es ist so, wow, wait a minute.
Ja, es ist auch, vor allem, es geht ja um das Verständnis, das einfach da ist. Und wenn die Person es sogar erklären kann, dann ist es ja sogar super gut, wenn man sagen kann, nein, in meiner Familie funktioniert das leider nicht. Weil es gibt ja viel zu oft auch die Situation, in der man merkt, ich werde gerade nicht verstanden, aber selber nicht weiß, warum eigentlich nicht. Also ich denke so an meinen ersten Kontakt mit Psychotherapie, da war ich 16 oder 17. Und da wurde ich dann auch gefragt, na ja, aber deine Mutter kommt ja aus einem anderen Land. Hat das vielleicht was damit zu tun? Und ich war damals so, weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Also woher soll ich das denn wissen? Bin ich jetzt, also ich habe ja nicht irgendwie Soziologie studiert in diesem Land und im anderen und kann deswegen jedes Verhalten und irgendwie jede, vor allem jeden niederschwelligen Ausdruck so verstehen. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch an das Interview mit dir, auch für die Masterarbeit, weil du auch oft gesagt hattest, naja, ich bin der Fisch im Wasser. Ich kann es dir nicht beantworten, was jetzt genau woran liegt. Was ist jetzt auch der Charakter meiner Mutter? Was ist ihre Sozialisierung? Was ist vielleicht auch irgendwie aus Stress, aus Umständen oder auch aus der sprachlichen Barriere heraus? Also das verschiebt ja auch total die Verantwortung auf das eh schon kranke Individuum, sich jetzt auch noch damit zu befassen, die eigene Lebensrealität anzupassen, damit das Gegenüber das versteht. Und das ist eine riesige Mehrarbeit, die auch einfach viel emotionale Arbeit und auch Ressourcen benötigt. Und das ist auch in meinem Interview, alle Personen, die ich befragt habe, die haben einen akademischen Bildungsabschluss. Und
spannend.
Ja, also es ist auch zufällig, glaube ich. Ich meine, die Personen sind weiblich gelesen und da, glaube ich, kann man das auch gut damit erklären, dass vor allem männliche Personen in unserem Gesundheitssystem einen schwereren Zugang haben, auch zu psychotherapeutischer Versorgung, dass es vielleicht auch weniger anerkannt wird, wenn sie Hilfe suchen oder auch die Hilfeversuche nicht so als solche gedeutet werden. Aber eben was den Bildungsabschluss angeht, da habe ich schon auch einfach die Vermutung, dass diese Personen sich auch sprachlich gut durchsetzen konnten, dass die vielleicht auch gut verstehen konnten, Dinge analysiert haben, sich vielleicht auch eingelesen haben in ihrer Freizeit und dann auch das Hilfeangebot explizit danach raussuchen konnten oder, wenn es nicht gepasst hat, das auch besser benennen und erklären zu können. Und wie du jetzt auch angesprochen hast, dass auch viele Leute sich explizit auch an dich wenden, auch das ist so ein Ergebnis meiner Arbeit, dass wir auch genau das brauchen, einen Zugang zur psychotherapeutischen Ausbildung, zu Studiengängen, die auch für alle zugänglich sind und damit auch für Menschen mit Migrationserfahrung, aber auch zum Beispiel für Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, weil auch die eine ganz, ganz andere Lebensrealität vielleicht verstehen können, die auch ich als studierte Person vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Meine Eltern haben mein Studium finanziert, ich bin unglaublich dankbar dafür und ich kann die Lebensrealität einer Person nicht ganz so gut nachvollziehen, die einfach ein ganz anderes Leben geführt hat sozusagen.
Ja, voll. Und da einfach noch ergänzend oder auch einfach Fortbildungen, ne, in kulturell sensibler Traumatherapie oder überhaupt, wie geht denn Therapie abseits vom weißen Blickwinkel, ne? Und es macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied, ob ich da jemanden mit einem vietnamesischen Background habe oder mit einem türkischen oder mit einem indischen, ne? Und da sind wir wieder bei dem, asiatisch als Umbrella-Term okay, um mit irgendwas zu arbeiten oder als Selbstbezeichnung, aber am Ende sind es ja doch wieder Kulturen mit ihren eigenen Markern. Ja, meine Schwester, die Kulturwissenschaftlerin ist, würde jetzt wieder sagen, ah, Kultur ist aber ja nicht abgeschlossen. Ja, wir können wieder über Kultur sprechen. Aber na, also wir brauchen, und das ist mein ganz großer Wunsch, und ich hoffe, dass wir über die nächsten 20, 30 Jahre mehr und mehr in der therapeutischen Welt auch das Thema Kultur mitdenken können. Ne? Und natürlich auch eine ganz große Einladung an alle weißen KollegInnen, die gerade so zuhören. Es gibt ganz, ganz viele tolle, hauptsächlich aktuell englischsprachige Ressourcen, ne? Und KollegInnen, die auf Instagram Reels und so weiter machen, die mehr darüber aufklären. Ne? Also ihr müsst, weil ihr weiß seid, heißt es nicht, dass ihr nicht mit asiatisch gelesenen Menschen arbeiten könnt, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht ist das gerade dann die Verantwortung, ne? Wenn da der erste Mensch da ist oder vielleicht auch der zehnte, wenn ich denke, irgendwie sind da ja immer Dinge so ein bisschen anders als bei meinen anderen KlientInnen. da mal reinzutauchen, ne, da mal zu schauen, okay, wie, wo kann ich mich informieren, wie kann ich eine kollektivistische Kultur besser verstehen, egal ob über Literatur, ich weiß ehrlich gesagt von keiner Fortbildung, wo mehr kultursensible Therapie unterrichtet wird. Kommt mal auf meine Rechercheliste. Ich bin neugierig, ob man was findet. Ja, jetzt habe ich gerade einmal hier Dream in the Future gemacht und ich gucke mal kurz zu dir, Lisa.
Ich habe leider auch in einem Interview so ein bisschen die gegenteilige Erfahrung gehört, dass da wohl eine Therapeutin ganz übereifrig war und erzählt hat, ach ja, also dann ist deine Mutter also in China groß geworden unter Mao Zedong, dann war das ja bestimmt so und so und hat dann irgendwelche Schlüsse gezogen oder Hypothesen aufgestellt, wo auch die betroffene Person wieder meinte, das war komplett furchtbar, sie hat sich da fehl am Platz gefühlt, sie wusste auch gar nicht, was sie darauf antworten soll. Irgendwie war das dann auch mehr, als würde es jetzt um chinesische Geschichte gehen oder so.
Okay.
Und das ist natürlich auch nochmal wichtig, dass auch nur reines Wissen auch nichts bringt. Also nur im Buch gelesen haben und natürlich auch nicht, um so schnell zu verallgemeinern. Na gut, das ist halt eine kollektivistische Gesellschaft, na dann ist es immer so und so. Das ist auch zu kurz gegriffen. Und es ist unglaublich schwierig. Es ist ein riesiges Feld und es sind immer noch alles Individuen. Auch die Eltern sind Individuen. Wie sich das alles dann so auswirkt, das kann man nie so pauschal sagen. Und trotzdem einfach ein bisschen ein Gespür dazu zu bekommen, dass jede Lebensrealität anders sein kann. Und dass meine Codes, wie ich gelernt habe, welche Wörter was bedeuten, welche Gestiken und so weiter, dass die einfach nicht universell gültig sind und dass es auch was anderes bedeuten kann.
Ja, voll wichtig. Warte, ich hatte vorhin noch einen spannenden Punkt. Ah, genau, ich wollte noch aufgreifen, das Thema, dass die Diagnose ja sowohl verhandelbar ist, als auch in Kontexten sich anders zeigen kann, ne, je nach Kontext und Umfeld. Und ich finde das super spannend, dass du das auch bei dir da so rausgekommen ist und so rausgearbeitet hast. Und ich finde, dass hilft auch nochmal, sich selber anders zu verstehen, weil ich erlebe oft und jetzt gehe ich auf einen Blick Vogelperspektive, unabhängig von Ethnie und so weiter, ich kann mich in unterschiedlichen Kontext unterschiedlich verhalten und mich unterschiedlich in Anführungsstrichen krank oder gesund fühlen, ne? Und dass das nicht falsch ist. Ne? Also ich erlebe dann Menschen, die dann sagen, ja, aber dann fake ich das ja. Ne? Also entweder fake ich, dass es mir zu gut geht oder ich fake, dass ich krank bin. Was bin ich denn dann jetzt? Und das finde ich so wichtig zu verstehen, dass es ja, wir laufen ja durch unser Leben und klar, wir sind zwar immer wir im Kern, aber je nachdem, was das Umfeld um uns herum ist, wie sicher wir uns dort fühlen, wie doll können wir uns zeigen oder nicht zeigen, wie doll müssen wir funktionieren, welche Ansprüche sind an uns. Ja, auf der Arbeit wahrscheinlich anders als zu Hause in Jogginghose. Wenn ich Kinder habe, die ich versorgen muss, wahrscheinlich anders, wenn die Kinder da sind versus ich bin alleine. Und dann eben im kulturellen Kontext, wie bin ich mit meiner vietnamesischen Familie, wie bin ich mit meinen deutschen Friends? Ja, dass Diagnose eben nicht automatisch bedeutet, oh Gott, jetzt bin ich immer so, jetzt habe ich immer Flashbacks und vermeide immer, sondern okay, mal sind die Symptome doller, mal sind sie schwächer, mal schwäche ich sie bewusst ab, um zum Beispiel nur Depression zu sagen, um zumindest meinen Eltern eine Verständnismöglichkeit zu bieten. Also das ist ja eigentlich auch eine sehr kluge Anpassungsleistung. Und mal ist es vielleicht auch doller, ne? Wenn ich gerade bei meiner besten Freundin bin, bei der ich weiß, ich kann hier komplett ohne Maske sein und kann einfach auf der Couch gerade bei der Tasse Tee zusammenbrechen und heulen, dann sieht das vielleicht in dem Moment doller aus und kann ich es auch gerade doller leben. Aber nichts von dieser gesamten Spanne ist falsch oder fake, sondern es ist kontextabhängig und verhandelbar. Und das finde ich, ja, fand ich gerade total schön, wollte das einfach nochmal mit aufgreifen und unterstützen.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall in viele dieser Themen auch mehr reinzugehen. Ich weiß, das war jetzt wirklich nur so ein grober Überblick über die ganze Arbeit, aber es freut mich auch voll, weil genau das ist eigentlich so das große Ergebnis von dem Ganzen gewesen. Und dann in dem Fall eben noch hybride Identität. Genauso ist meine Identität verhandelbar. Genauso wie ich die Diagnose verarbeite und annehme, genauso kann ich auch Zugehörigkeit und Selbstbezeichnungen annehmen. Da denke ich auch gern an mich. Ich habe mich als Kind auch immer direkt als Deutsche verstanden und bezeichnet. Und dann, ich glaube, so ab dem Gymnasium ging es öfter los, dass ich Rückfragen bekommen habe über meine Herkunft, über wer ich bin, dass mich das ein bisschen irritiert hat. Und dann hat sich das auch geändert, würde ich sagen, dass ich mich mehr als chinesische Deutsche verstehe, als asiatisch verstehe. Und wer weiß, vielleicht wird sich das auch in der Zukunft noch einmal ändern, wie ich mich da selbst verstehe. Und genauso verhält es sich natürlich auch bei Diagnosen, wobei ich mir da denke, auch die Symptome ändern sich ja zum Teil oder vielleicht wird eine Diagnose nach ein paar Jahren auch nicht mehr gestellt, vielleicht ändert sich der Umgang über eine längere Therapie. Und die Personen, die ich befragt habe, das war ja auch ein bisschen ein Kriterium, die sind auch alle schon über eine längere Zeit symptomfrei. Also möglicherweise hätten sie die Diagnose so jetzt auch gar nicht mehr erhalten. Und das war natürlich wichtig für meine Forschung, dass ich mit Sicherheit weiß, ich kann das Interview führen, ohne dass die Person dadurch retraumatisiert wird. Mhm. Und andererseits ist es natürlich auch nochmal eine ganz spezifische Forschungsgruppe, die gar nicht alle Betroffenen irgendwie abgreifen kann.
Klar. Wow, jetzt haben wir einmal so einen ganz großen Ritt gemacht, Lisa. Gibt's noch was, wo du sagst, oh, da möchte ich nochmal reinschauen, da möchte ich nochmal einen Spotlight draufsetzen auf den Themenbereich? Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist dir wichtig.
Ich glaube, das Einzige, was mir noch einfällt, ist auch so ein bisschen was traditionelle Heilmethoden angeht, dass auch die auf jeden Fall eine Wichtigkeit haben. Und vor allem in migrantischen Familien, das hat einfach einen Stellenwert. Und da ist immer so dieser Widerspruch zwischen Schulmedizin und traditioneller Medizin. Und natürlich muss man vielleicht immer noch mal überprüfen, ob diese Kräutermischung jetzt wirklich gegen Nagelpilz helfen kann. Mhm. Aber trotzdem ist es auch unglaublich wichtig zu verstehen, dass es auch einfach andere Zugänge zur Gesundheit gibt. Und dass es eben nicht nur den einen Zugang gibt und nicht nur einen richtigen Zugang geben kann. Und vor allem bei Migrationserfahrung, aber auch vollkommen legitim, wenn man das ohne Migrationserfahrung auch gerne irgendwie traditionell chinesische Medizin zum Beispiel ausprobiert oder das gerne machen möchte. Denn da gibt es vor allem für verschiedene Menschen auch verschiedene Hilfsangebote. Also ich fand das ganz spannend. Ich hatte in meiner Arbeit ein wenig recherchiert über auch Indigene in Afrika, bei denen eine Krankheit eines Individuums verstanden wird als eine Krankheit der Gesellschaft. Denn dadurch, dass man als eine Gruppengemeinschaft zusammengehört, kann nur ein Teil der Gruppe als quasi zusammengehörig zur ganzen Gruppe krank sein. Das dann auch bedeutet, dass auch die gesamte Gruppe heilen muss und gesund werden muss. Und wenn man diesen Gedankengang nachvollzieht, dann ist es auch logisch, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dann zu sagen, wenn diese Person eine psychische Erkrankung hat, dann sollte sie ein Gespräch, eine Gesprächstherapie machen und Psychopharmaka nehmen. Denn da ist ja der gesamte Hintergrund, die gesamte Gruppe müsste mit behandelt werden oder die gesamte Gruppe ist krank und es gibt quasi nicht dieses eine Individuum hat eine individuelle Erkrankung, die nur im Körper und nur im Geiste von dieser Person quasi stattfindet. Und da gibt es unzählige verschiedene Beispiele. Es ist super spannend und eben auch bei der Wissenschaft finde ich es auch so wichtig, auch verschiedene Wissenschaften anzuerkennen. Also auch zu sagen, was in einem anderen Land geforscht wurde, mit anderen Forschungsmaßstäben möglicherweise, kann auch unglaublich viel Aufschluss geben für die Personen vor Ort. Also auch nicht nur die wissenschaftlichen Standards und auch die wissenschaftliche Sprache, die ich jetzt an der Universität Wien benutzt habe, heißt es ja nicht, dass die irgendwie mehr wert wären als jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Standards an einer chinesischen Universität zum Beispiel. Aber es ist halt anders.
Ja, voll. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln bei traditionellen Methoden. dieses Fläschchen mit grünem Öl, was so abartig penetrant nach Pfefferminz, Eukalyptus riecht. egal was, immer draufschmieren, immer draufschmieren, mit allem. ja. Und wenn du jetzt auf deine Arbeit drauf schaust, so im Rückblick, Lisa, was hat sie mit dir persönlich gemacht? Das ist ja auch eine ganz persönliche Reise, die du da gegangen bist, von der Idee hin zur Planung, Umsetzung, Durchführung der ja auch sehr persönlichen und emotionalen Gespräche, die Aufarbeitung danach, ich sag mal, dann wieder mehr ins Kognitive gehen, ins Kodieren und Aufarbeiten, die Verteidigen der Arbeit und ja, dann die Abgabe so. Und wie war die Reise für dich?
Also allein im Erstellungsprozess habe ich auch oft überlegt, ob ich das wirklich machen möchte und habe mich schon hinterfragt, ist es richtig und ist es sinnvoll für mich, auch über ein Thema zu schreiben, was mich auch sehr betrifft. Und habe dann auch überlegt, ob ich vielleicht über eine andere Personengruppe schreibe, ob ich über geflüchtete Menschen schreibe. Und dachte mir dann aber, dass genau diese asiatische Diaspora oft ein wenig zu kurz kommt in der Forschung. Ich habe dann auch ein bisschen auch zum Beispiel recherchiert über den Model Minority Mythos, der in den USA entwickelt wurde, dass asiatische MigrantInnen, und hier waren ostasiatische Personen gemeint, dass sie oft als gut integriert galten, die sich wirtschaftlich gut verwertet haben, die sich oft gut angepasst haben an vorherrschende Werte und auch positive Vorurteile sind nach wie vor Vorurteile. Aber oft wird natürlich gesagt, naja, aber als asiatische Migrantin erlebe ich ja weniger oder auch anderen Rassismus als eine muslimische Frau, als eine Frau, die ein Kopftuch trägt, als eine schwarze Frau. Und das stimmt natürlich. Und nichtsdestotrotz sind es immer noch reale, rassistische und ausgrenzende Dinge, die ich erlebe in meinem Alltag. Und habe mich deswegen auch dazu entschieden, über genau meine Betroffenheit zu sprechen. Aber auch, weil ich mir dachte, wer bin ich denn, dass ich jetzt über geflüchtete Personen reden kann und forschen kann? Ich kenne mich ja irgendwie gar nicht so genau damit aus. Ich habe da keinen genaueren Bezug, weder persönlich noch wissenschaftlich. Und ich halte auch nicht viel davon, einfach zu sagen, ich suche mir jetzt irgendeine Gruppe an Menschen aus und untersuche die mal nach irgendwelchen Hypothesen. Und habe dann lieber Hypothesen angestellt, auch so auf meinem Leben aufbauend. Denn meine Erwartung war von Anfang an, dass die Diagnose von migrantischen Familien wahrscheinlich nicht verstanden wird oder anders verstanden wird oder dass es ein schwierigerer Aushandlungsprozess ist, wenn man die Eltern vielleicht auch nicht mitnehmen kann bei einem Beratungsgespräch oder so. Und darauf aufbauend habe ich dann diese Forschung entwickelt. Ich hatte auch im Erstellungsprozess viel Feedback von Mitstudierenden und auch von meinem Betreuer. Und da war ich auch wirklich sehr erleichtert, denn das Thema wurde immer sehr sensibel behandelt. Und ich hatte immer ein bisschen Angst, dass ich Kritik an der Arbeit persönlich nehmen würde. Und das ist glücklicherweise nicht passiert, vielleicht auch, weil die Kritik immer sehr respektvoll auch mitgeteilt wurde und es auch einfach um das Fachliche ging. Und so konnte ich das Ganze dann schärfen. Es war für mich unglaublich spannend und es hat mich auch sehr berührt, dass ich so viele Menschen kennenlernen durfte, die sich angesprochen gefühlt haben und dann dieses Interview mit mir machen wollten. Es hat sich auch irgendwie besonders angefühlt zu wissen, es gibt ja so viele. Also es hat sich ein bisschen angefühlt wie, weißt du, bei Pokémon gibt es diese Shiny, die dann glitzern oder bunt sind und halt besonders sind, weil es ja so einzigartig ist, dass wirklich all diese Faktoren, aber der Migrationshintergrund und die psychische Erkrankung, dass das wirklich zutrifft. Und das war schon auch schön zu wissen, dass es auch einfach viele Menschen gibt, die eigenen Erfahrungen teilen, auch wenn diese eben nicht zufällig alle mit mir irgendwie in die Schule gegangen sind oder studiert haben oder so. Und auch dieses Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde. Also mir wurden da wirklich sehr persönliche Lebenserfahrungen erzählt. Ich hatte das Gefühl, dass da auch einfach ein gutes Gespräch entstanden ist. Und das wäre wahrscheinlich, vermute ich, auch nicht entstanden, wenn ich auch nicht eine eigene Betroffenheit hätte. Also ich denke, wenn ich jetzt ganz salopp gesagt, irgendwie ein 60-jähriger alter weißer Mann wäre und jetzt frage, okay, ich suche Personen mit diesen beiden Kriterien und will ein Gespräch drüber führen, vielleicht ist es dann im ersten Moment nicht ganz so herzlich oder nicht ganz so, dass man sich von Anfang an irgendwie verstanden fühlt. Und das hat mir auch sehr, sehr viel zurückgegeben, dass mir so viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Und ich würde sagen, das Interview führen war auch mit Abstand das Schönste, das Aufregendste an der ganzen Arbeit. Danach wurde es anstrengend, also das ganze Ausarbeiten und dann auch dieses Wissenschaftliche. Also da zwischenzeitlich wollte ich die Sachen einfach nur hinter mich bringen. Hab dann aber meine Arbeit auch nochmal verteidigt und das war unglaublich wertvoll für mich, dass ich es nicht einfach nur abtippe und abschicke und fertig. Ich habe es mir am Ende auch, ich habe es gedruckt in Händen gehalten und ich wollte es mir gar nicht mehr anschauen. Ich wollte es einfach weghaben und dachte mir, na, wenn da ein Tippfehler ist oder so, dann bleibt da jetzt drin. Und im Nachhinein musste ich dann die Defensio nochmal vorbereiten, also ich musste die Arbeit verteidigen vor drei Prüfenden meiner Universität, also meinem Betreuer und dann noch zwei weiteren Prüfenden. Und ja, die Öffentlichkeit wäre prinzipiell auch eingeladen gewesen, aber wie so üblich sitzen da dann halt mein Freund und eine Freundin mit drin. Und da habe ich aber schon nochmal gemerkt, dass es ein wirklich tolles Thema ist und dass ich da sehr stolz drauf bin. Und dass ich auch stolz auf den Prozess und auf die Ergebnisse bin. Und auch einfach dadurch, dass ich auch betroffen habe, ist es mir so unglaublich wichtig, dass ich Ergebnisse habe, die auch irgendwie meine Realität sichtbar machen. Die auch diese Lebensrealität einfach mal schwarz auf weiß und dann auch in die Bibliothek der Universität Wien bringen. Also das bedeutet mir so viel, dass es... Also es ist total aufregend. Es ist, hat mir auch eine sehr, sehr viel Selbstwirksamkeit gegeben, weil ich das Gefühl hatte, das hat eigentlich noch niemand einfach mal so festgehalten, dass es so ist. Und das vielleicht reicht das auch einfach, um ein bisschen diese Anerkennung für das Thema zu schaffen. Oder vielleicht ermöglicht das auch noch weitere Forschung in diese Richtung. Vielleicht gibt es auch jetzt Leute, die das hören und sich denken, hey, da interessiert mich noch mehr, vielleicht gibt es da doch noch was, vielleicht könnte man noch spezifischer forschen. Denn was mir schon gefehlt hätte, ich hätte sehr, sehr gerne mit männlichen Personen gesprochen. Ich fände es auch super spannend, auch generationsübergreifend mit verschiedenen Personen zu sprechen oder auch mal in einer Familie genauer ein bisschen reinzuschauen, wie genau Familienstrukturen sind, wie die Betroffenheiten sind, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt bei Geschwistern zum Beispiel, ob die unterschiedlich behandelt werden, ob es unterschiedliche Erwartungen gibt. Also hinterher bin ich mit ganz, ganz vielen neuen offenen Fragen auch rausgegangen. aber ich muss wirklich sagen, ich bin so dankbar, dass ich auch in einer Masterarbeit, und das ist eine Masterarbeit, das ist für mich sehr groß gewesen, aber für die Wissenschaft nur eine kleine Arbeit, dass ich mich da so selbst verwirklichen konnte, dass ich das Thema selbst aussuchen durfte, dass ich die gesamten Prozesse so aktiv mitgestalten durfte und das dann auch hinterher so ausarbeiten konnte, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Und die Unterstützung von meinem Betreuer, auch die Anerkennung, die ich dann noch bekommen habe, auch wissenschaftlich. Also das hat mir alles sehr, sehr viel bedeutet.
Mega, mega schön, Lisa. Die anderen sehen dich nicht, aber ich sehe dich gerade am Strahlen und noch am Zurückdenken. Und das ist, ja, klingt nach einer sehr, sehr, sehr aufregenden und spannenden persönlichen Reise. Und wie schön, dass du aus deiner ganz persönlichen Lebenserfahrung da deine These aufstellen konntest und die dann tatsächlich validiert worden ist. Ne? Also da sind wir auch beim Thema Wissenschaft. Thesen dürfen ja auch falsifiziert werden. Ne? Es hätte ja auch rauskommen können, oh, das scheint nur deine ganz eigene Lebensrealität und dein Weltbild zu sein. Deine ganzen Interviewpartnerinnen haben das ganz anders erlebt. Ne? Und deswegen finde ich ja ganz, ganz wichtig, da mit der wissenschaftlichen Klarheit ranzugehen. Das ist erstmal eine Hypothese und dann gucken wir, wo es weitergeht. Und gleichzeitig, und das hast du ganz am Anfang gerade erwähnt, und das mag ich einfach nochmal betonen, und ja, es ist, ich finde es Ich finde die Frage total berechtigt, zumindest heutzutage noch, ich hoffe in der Zukunft nicht mehr. Kann und darf ich zu dem Thema forschen, wo ich selbst Betroffene bin? Ne? Und ich finde, früher, ne, ich sag mal, die ganz Oldschool-Wissenschaft, so vor 20, 30 Jahren noch, wäre die Antwort ganz klar nein gewesen. Weil als ganz kalkulierende, kognitive WissenschaftlerInnen dürfen wir ja nicht emotional involviert sein. Oder wenn wir es wären, dann müssen wir ganz klar uns davon abgrenzen können und das nicht spüren und dies, das, Ananas. Ne? Ihr merkt schon, ich übertreibe ein bisschen, aber ich finde, man merkt schon, dass da einfach gerade in der Wissenschaft nochmal ein Umschwung passiert, ne? Auch mit unserer Generation, die jetzt in die Wissenschaft rein sprudelt, dass es auch einfach heute in Ordnung mehr wird, auch zu forschen, wenn man selbst betroffen ist. Denn, und da finde ich das ganz, ganz große Argument, wenn nicht wir, wer dann? Ne, so wie du gesagt hast, ja klar könntest du jetzt vermessenerweise sagen, okay, dann forsche ich halt zu Geflüchteten oder zu muslimischen Frauen, aber ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Ich wüsste nicht mal, was meine Hypothese wäre. Ne, also das ist ja was ganz anderes, als wenn man aus der Lebenserfahrung, aus dem Umfeld, aus all dem, was einem im Leben begegnet, schon Hypothesen bildet oder Weltbilder hat und sagt, okay, und jetzt möchte ich das mal untersuchen und gucken, ob dem so ist oder nicht. Ne? Und jetzt machen wir das Feld noch größer und schauen auf das Thema Rassismus beziehungsweise Antirassismusforschung. So, ja, es ist schade, dass der Großteil der AntirassismusforscherInnen nicht weiß sind und gleichzeitig ja, weil die den Need haben, weil die die Lebensrealität haben und sagen, wir müssen das erforschen, wir müssen uns das anschauen, wir müssen daraus Konzepte entwickeln, wir müssen daraus in Trainings gehen für Unternehmen, für NGOs, für Vereine und so weiter, ne, um, und da sind wir wieder aus dem persönlichen Schmerz heraus, die Gesellschaft und die Welt vielleicht ein kleines Stückchen besser zu machen, ein bisschen zu verändern. Und deswegen, ja, bin ich eine ganz große Freundin von, ja, aus der eigenen Betroffenheit, wenn man dennoch da ist und präsent ist und sich die Betroffenheit klar im Blick hat und die Ergebnisse nicht verfälscht, finde ich das einen sehr, sehr legitimen Ansatz.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Und man ist ja immer in irgendeiner Form betroffen. Auch das ist ja auch wichtig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich forsche über muslimische Frauen beispielsweise, ist meine Betroffenheit vielleicht auch, dass ich mich überhaupt nicht auskenne, dass ich genau in diesem Fall die Codes falsch lesen könnte oder vielleicht auch sprachliche Hürden hätte. Und dieses Konstrukt von dieser objektiven, ich gucke ganz objektiv, ich setze mir die Brille auf und keiner meiner Gefühle und Gedanken spielt mit rein, das gibt's halt nicht. Denn wir sind alle irgendwie sozialisiert. Wir lesen Wörter, Körpergestiken und alles immer in der Sprache, in der wir es halt können. Und da ist es auch voll wichtig. Und ich fühle mich jetzt auch wieder sehr bestätigt in dem Ganzen, dass man das einfach mit rein reflektiert, dass man auch einfach erklärt, wo ist der eigene Standpunkt, wo ist die eigene Betroffenheit. Und für mich hat das viele Türen geöffnet, auf jeden Fall. Aber das Wichtige ist ja einfach, dass man es immer schafft, den Zugang zu den Menschen zu finden und die Dinge dann auch so aufzunehmen, wie es vielleicht auch intendiert war von anderen Personen. Und vielleicht konnte ich das in dem Fall ein klein wenig besser als eine Person, die komplett außenstehend gar keine Ahnung hat, worum es jetzt so ginge.
Ja, voll. Lisa, ich danke dir für deine Zeit hier im Podcast, für dein Herzblut, das du in diese wundervolle Arbeit reingesteckt hast, für dein Sein. Und ich bin gespannt, wo deine Arbeit und dein Weg dich und uns noch so hinführen wird. Hast du noch last words? Magst du unseren Zuhörenden noch was mitgeben, bevor wir enden?
Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel erzählt, aber ich mag mich auf jeden Fall so herzlich für die Einladung bedanken. Also auch nochmal drüber zu sprechen, zeigt mir auch nochmal, dass es fachlich und für mich persönlich auch einfach einen Mehrwert gebracht hat. Und ich freue mich unglaublich, wenn es auch andere interessant finden. Vielleicht gibt es noch ein paar offene Fragen oder auch Kritikpunkte. Vielleicht klärt sich einiges auch durch die schriftliche Arbeit, wenn ich das jetzt nicht ganz so sortiert erzählen konnte. Aber ich freue mich wirklich sehr auch einfach für die Möglichkeit, das nochmal auf einer bisschen einfacheren Sprache, trotzdem noch sehr kompliziert, aber für ein breiteres Publikum zumindest, das auch einfach noch einmal teilen zu dürfen. Danke, Mai.
Voll, voll gerne, Lisa. Danke dir. So, und das war's mit der heute etwas längeren Podcast-Folge zum Thema PTBS, Migration, Diagnose. Wir haben ganz, ganz viel über Lisas Arbeit gesprochen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, ich will da reinlesen, das ist super spannend für mich, der Link ist in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung, einfach einmal in deiner Podcast-App unten wahrscheinlich einmal aufklappen. Und da findest du den Link und kannst dir die Arbeit direkt als PDF-Datei herunterladen und da weiter reinlesen, dich ein bisschen weiter reinnörden. Und wenn dir unsere Arbeit hier gefällt, die wir mit unserem Survivor Queen Podcast machen, freuen wir uns über eine, in Klammern vielleicht 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform, wo auch immer du uns hörst. Es hilft uns, wenn wir Bewertungen bekommen, wenn du unserem Podcast folgst, damit wir noch mehr Menschen ausgespielt werden, damit die Podcast-Plattformen und die Algorithmen merken, dass wir hier coole Arbeit machen und sie uns deswegen noch anderen Menschen ausspielen. Und damit wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer du uns hörst. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis ganz bald. Thank you.
Tears.